Unbegreiflich bleibt es für meinen Verstand eine Endlosschleife, das Möbiusband. Tja, der Mensch hängt allzu oft in seinen ideologischen Schleifen. Dinge sind so, weil sie in unserem Kopf so sind. Schwer da rauszukommen. Besonders schwer zu unterbrechen sind ja die Schuldenwarner und die Mahner. Schulden, also Staatsschulden und Staatsanleihen sind schlecht und gefährlich. Staatswirtschaft als Kampfbegriff für schlechtes Wirtschaften. Tja, Kampf und Krieg um die Worte oder deren Bedeutung. Sind wir schon im Kriegszustand? Das frage ich Katrin Gerloff. Hallo Katrin.
Hallo Carsten, guten Tag.
Ihr habt eure Ausgabe ja dem Thema Staatswirtschaft gewidmet. Ist ja ein ganz schlechter Begriff und ein Kampfbegriff. Sind wir da tatsächlich schon im Krieg um die Worte oder sind wir das immer?
Ach, das ist eigentlich eine alte Geschichte und wir waren selber ein bisschen erstaunt, dass es gerade so gut passt. Wir planen ja relativ langfristig und die Staatswirtschaft, die hatten wir uns schon Ende vorigen Jahres sozusagen vorgenommen. Aber ein Kampfbegriff ist das schon lange, 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 seit es den Neoliberalismus gibt oder die neokonservativen Wirtschaftstheoretiker wettern die natürlich immer gerne, dass der Staat zwar schon wichtig und notwendig ist, das stellen die gar nicht in Abrede, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und auf keinen Fall sich zu viel einmischen sollte. Und jetzt haben wir in Corona-Zeiten natürlich einen erstmal ersichtlich starken Staat, der sehr viel regelt und sehr viel vorschreibt und auch sehr viel tut als Staat, um die Wirtschaft zu retten. Und da kommen die Warner natürlich sofort wieder aus ihren Löchern, um zu sagen, aber vergesst bitte nicht, wenn das alles vorbei ist mit der Krise, dann hätten wir es gern, wenn ihr wieder husch husch ins Körbchen zurückgeht und uns machen lasst.
Ihr habt euch des Themas angenommen in der Zeitung Oxy, Wirtschaft anders denken, ein Wirtschaftsmagazin, manchmal mit poetischen Worten geschrieben und sehr schönen Bildern. Also eine Lektüre, die man so gern liest, obwohl das so ein anstrengendes Thema ist, so ein hartleibiges Thema und wo sich Menschen eigentlich sträuben, sich mit Wirtschaft zu beschäftigen. Dennoch ist es notwendig, weil die Wirtschaft und das, was uns umgibt und eben auch die Staatswirtschaft eigentlich unser Leben ausmachen, oder?
Die machen unser Leben auf und es gibt tatsächlich keinen weniger spröden Begriff. Staatswirtschaft klingt einfach elend, das ist richtig. Aber man muss auch sagen, dieser Bereich des Wirtschaftens, der betrifft uns so sehr im Alltag. Jede Straße, jeder Fußweg, den wir betreten, wenn wir mit dem Zug von A nach B fahren, wenn wir irgendwo Anträge stellen, um Geld zu bekommen, weil das eigenverdiente Geld nicht reicht und, und. Also der Staat wirtschaftet natürlich in großem Maße und betrifft uns einfach jeden Tag und in vielen Dingen und insofern wäre es ganz schön eigentlich, wenn man dem auch ein bisschen Aufmerksamkeit widmet und genauer hinguckt, macht er es gut oder macht er es schlecht?
Der Staat, der für uns alle da ist, der wir ja auch sind, im besten Falle, sollte also die lebens- und alltagsnotwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen und eigentlich rausnehmen aus dem Verwertungsgedanken, aus dem Verwertungsprinzip des Kapitalismus. Ist das die Idee, dass der Staat da eine Bereiche hat, die eben nicht der Verwertungslogik unterworfen sein sollten?
Also das ist zugleich ein Traum, weil es in vielen, vielen Bereichen gar nicht so ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Realität. Es gibt immer Bereiche, die sind den freien Kräften des Marktes entzogen. Das will der Markt auch so. Also der Markt will sich nicht um die Arbeitslosen kümmern. Das sollen andere machen, das soll der Staat machen. Der Markt will sich auch nicht unbedingt um Sicherheit, es sei denn, es ist verwertbar und profitabel, kümmern und um viele andere Dinge auch nicht. Also es gibt es natürlich zu einem großen Maße, aber dieses fürsorgliche und vorsorgliche und in die Zukunft denkende, was der Staat wahrscheinlich besser kann als profitorientierte Unternehmen, das ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten natürlich schon auch in großen Teilen verloren gegangen. Wir wissen, dass unglaublich viel Tafelsilber quasi privatisiert worden ist und jetzt teilweise mühevoll wieder versucht wird, das zurückzuholen. Da haben Kommunen echt zu strampeln. Aber es gibt auch ganz ermutigende Beispiele dafür. Ich lebe ja in einer Stadt, in der jetzt zum Beispiel mit dem Mietendeckel oder auch mit dem Rückkauf von privatisierten Wohnungen und Wohnraum da was Ermutigendes passiert, aber dann ist es halt richtig teuer. Und da hat der Staat, da haben die Kommunen irgendwann zu kurzsichtig gedacht.
Kommen wir mal zurück zu dem Krieg der Worte, der Bedeutung und auch das Framing, würde man jetzt sagen, also was auch da ins Hängen bleibt, dass also Schulden und Staatsanleihen irgendwie was Schlechtes sind, dass der Staat sich schon wieder verschuldet und so weiter. Andererseits ist ja der Staat, der Schulden macht, der Staatsanleihen rausgibt, ein wichtiger Fixpunkt des Finanzmarktes. Das sagt nicht nur du und ich, sondern das sagt der Martin Chavez von Goldman Sachs. Also das heißt, die Schuldscheine sind der Fixpunkt des Finanzmarktes, sagt er, und Staatsanleihen sind der Anker des Systems. Also der angeblich so schlecht wirtschaftende Staat mit seiner fiskalen Finanzpolitik ist sozusagen die Grundlage des Kapitalismus, der Marktwirtschaft oder zumindest des Finanzsystems, könnte man das sagen?
Ja, könnte man so sagen. Und es gibt sicher da auch einen vorsichtigen Wechsel oder auch Erkenntnisse, zu denen auch ganz, vorher noch ganz hartleibige neoliberale Ökonomen gekommen sind oder was sie eigentlich auch nie so in Abrede gestellt haben, dass der Staat mit seinen Anleihen und mit seiner Zinspolitik, die natürlich auch zwei Seiten einer Medaille zeigt, weil die Niedrigzinsen natürlich die kleinen auch treffen, die sogenannten kleinen Sparer, die jetzt kaum noch oder nur noch wenig Möglichkeiten haben, durch Sparen, sich für die Altersvorsorge da aufzubauen. Aber auf der anderen Seite ist der Staat als auch großer Schuldenmacher, was er auch tun sollte, um zu investieren und um Vorsorge zu treffen, ein anerkannter Partner, weiß ich nicht, aber zumindest ein anerkannter Finanzier und auch Investor.
Das ist also die Grundlage im Grunde auch eines stabilen Finanzsystems, dass die Staaten da sind. Andererseits wird das auch immer wieder in Frage gestellt. Das ist so eine eigenartige Dialektik. Eine ähnliche Dialektik habe ich gelesen, einen Begriff, der Kapitalismus mit seiner schöpferischen Zerstörung, die ihm inne liegt. Was ist denn schöpferische Zerstörung? Klingt wie ein Gruselfilm.
Ja, wobei das schon, das trifft schon zu. Das ist ja ein unglaublich innovatives Wirtschaftssystem. Das muss man einfach sagen. Und wenn es völlig freie Hand hätte, würde es uns möglicherweise mit seinen Innovationen ohne Überprüfung, ob die wirklich tauglich sind, auch für Zukunft und für Vorsorge und Fürsorge, würden die uns wahrscheinlich überrollen. Und insofern ist eine schöpferische Zerstörung ja tatsächlich was Positives, dass das Alte und Überkommene auch zerstört wird, um etwas Neuem Platz zu machen. Wird allerdings auch gerne immer sehr missbräuchlich benutzt. Und ehrlich gesagt, ich finde es immer verwunderlich, dass Unternehmen und Unternehmungen doch so wenig anerkennen, dass alles, was sie tun an unternehmerischem Handeln, einer bereitgestellten Infrastruktur bedarf. Und dass sie nicht diejenigen sind, die diese Infrastruktur bereitstellen, sondern dass das in weiten Bereichen natürlich der Staat ist. Und das meint eben, wie gesagt, nicht nur Straßen und ausgewiesene Gewerbegebiete oder weiß der Himmel was, sondern viel, viel mehr.
Das kann man jetzt auch bei der Entwicklung des Impfstoffs ja eigentlich bildhaft sehen, dass die Konzerne und Pharmaunternehmen jetzt Gewinne machen, im Grunde auf Grundlage von staatlichen Investitionen, von Forschung, von Bildungsinfrastruktur, ganz evident, oder?
Ja, das ist evident und die Diskussion darüber ist auch sehr spannend und ehrlich gesagt würde ich mich da jetzt noch nicht dazu versteigen, zu sagen, das wäre doch alles viel besser und viel einfacher. Das merkt man ja jetzt, wenn sozusagen der Staat ein Pharmaunternehmen wird und die ganze Sache komplett selber in die Hand nimmt. Dazu muss man sagen, haben wir auch gegenwärtig überhaupt noch nicht die Infrastruktur. Interessant wäre das für die Zukunft zu diskutieren, im Hinblick darauf, dass es jetzt natürlich doch teilweise fragwürdig ist, warum Pharmaunternehmen mit sehr, sehr viel Staatsgeldern, öffentlichen Geldern, mit denen sie forschen und Impfstoffe entwickeln, dann am Ende doch wieder auf wunderbaren Patenten sitzen dürfen und letztendlich dann auch mit die Preise bestimmen oder wesentlich die Preise bestimmen dürfen. Aber das könnte man jetzt nicht ad hoc lösen, indem man sagt, super, dann produziert der Staat, weil das kann der gar nicht. Dazu hat er sich in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht aufgestellt. Das müsste ein langsamer Transformationsprozess sein, sich das zu überlegen, ob man in solche existenziellen Dingen wie Pandemien, Impfstoffen, Krankenhäuser, Gesundheitsdienst, ob man da viel, viel mehr staatliche Fürsorge aufbaut, anstatt sich darauf zu verlassen, dass Privates dann löst.
Diese Hoffnung, die formuliert ihr ja in eurer Zeitung Oxy Wirtschaft anders denken in der Februarausgabe. Da redet ihr von einem Zeitfenster, also dass die Pandemie so eine Chance ist, ein Zeitfenster, in der die Dekommodifizierung, auch ein neues Wort, was ich gelernt habe, also die Abkopplung sozialer Sicherheit, ökologischer Vorsorge und Bereitstellung von Infrastrukturen zur Befriedigung von Grundbedürfnissen, weg vom Arbeitsmarkt und von den Verwertungsinteressen des Kapitals, mehr als vorher Sache von staatliche Politik werden kann. Also die staatliche Politik soll da mehr darauf Einfluss nehmen. Das ist also eine Chance, diese wichtigen Bereiche in staatliche Hände oder zumindest in staatliche Steuerung wieder zu bringen. Das ist eigentlich eine schöne Hoffnung, oder?
Das ist eine schöne Hoffnung und ich kann jetzt aber auch nur sagen, ich hoffe, dass es nicht nur eine Hoffnung bleibt. Es gibt ja sicher so beginnende und vorsichtige Debatten und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sich die Zahnpasta sozusagen nicht mehr in die Tube kriegen lässt, so einfach. Also das ist erstmal aufgemacht und da wird sich Politik auch verhalten müssen und fragen lassen müssen, wenn sie jetzt wieder zum Status quo zurückkehren wollte, so einfach. Also ich glaube, das wird ihr nicht leicht gemacht. Aber mehr als dass es jetzt eine Hoffnung ist, würde ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, weil natürlich merkt man auch an den Debatten, dass der Wunsch, es möge alles mal gerade jetzt bald wieder so sein, wie es mal war vor der Pandemie, der im Übrigen ja von vielen formuliert wird, diese Sehnsucht im Prinzip auch beinhaltet, dann wieder zum Status quo zurückzukehren. Also oder andersrum gesagt, gegenwärtig ist die Lust auf Versuche, Experimente, dem steckt ja was Experimentelles auch inne, das zu wollen. Der ist noch nicht so groß. Also, und man müsste ja die Bevölkerung schon mitnehmen, wenn man das macht.
Trotzdem schreibt ihr von einer nur hinreichend komplizierten Aufgabe, wenn also das, was du beschreibst, die Hoffnung nicht so schnell zu erreichen ist, könnte zumindest zu erreichen sein, dass öffentliche Unternehmungen zur Demokratisierung beitragen, also dass öffentliche Unternehmen demokratisiert werden, Entscheidungsprozesse in den Verwaltungen, Kommunalvertretungen und Parlamenten zu suchen und demokratische, partizipative Beteiligungsverfahren zu erkämpfen, in öffentlichen Einrichtungen, dass transparent ist, was öffentliche Unternehmungen tun, wofür sie es tun. Ihr schreibt, freilich muss man sich dazu in die Institutionen begeben und gleichzeitig für Beteiligung, nicht nur bei Aktivistinnen, sondern auch bei den normalen Menschen zu werben, auch wenn damit vielleicht nur die inneren Schranken für einen sozialökologischen Weg wirtschaftlicher Dynamik beziehungsweise staatlicher und öffentlicher Unternehmen erreicht werden kann. Also das ist trotzdem eine scheinbar einfache Aufgabe ist, schon relativ komplex, sozusagen in öffentlicher Unternehmung Transparenz und Demokratie zu schaffen. Sollte eigentlich die Grundlage sein, aber das muss erstmal erreicht werden. Schwere Aufgabe.
Ja, aber es ist wirklich, also es ist nicht unmöglich und man kann sich natürlich die Frage stellen, wenn jetzt doch viel, viel Geld in die Hand genommen wird, beispielsweise, und das ist auch richtig und wichtig, um auch große Unternehmen oder vor allem große Unternehmen zu retten, dann stellt sich schon die Frage, warum verdammt nochmal wird dieses viele Geld, was da reingegeben wird, nicht sofort an Bedingungen geknüpft, die wenn auch vorsichtig, einen sozialen und ökologischen Wandel mitdenken und Mitbestimmung. Also wenn man dann schon Geld gibt, das macht das Kapital ja im Übrigen auch so, stellt immer Bedingungen, ja. Und da, warum ist der Staat oder so vorsichtig bis lahm, sagen wir mal, nicht gleich zu sagen, Leute, ja, wir machen die Kohle klar, wir nehmen auch Schulden auf dafür und wir machen auch einen Plan, wie wir von den Schulden wieder runterkommen, aber ihr habt dafür Bedingungen zu erfüllen, ihr habt nicht einfach nur das Geld zu nehmen. Das ist schade, aber immer noch nicht zu spät, würde ich sagen.
Das sind ja so eine fragilen Situationen der Gesellschaft, können ja eine Chance sein, dass Denkmuster aufgebrochen werden. Andererseits beschreibst du auch die Sehnsucht, endlich wieder zu den alten Zeiten zurückzukehren. Das alles wird wie früher. Das ist auch so ein Dilemma in unserem kleinen Hirn, oder?
Das ist ein Dilemma und eins, was auch also emotional und überhaupt natürlich auch sehr nachvollziehbar ist. Also jetzt in einer Situation, wo sowieso auch Ängstlichkeit da ist und Krise da ist, noch gleichzeitig den Mut zu entwickeln, zu sagen, aber jetzt auch noch Veränderungen wagen und nicht hundertprozentig genau zu wissen, wo wir da landen werden, das ist schon ein sehr mutiger Schritt. Und ehrlich gesagt, viele, viele Menschen, ein sehr großer Teil, die jetzt wirklich auch um ihre nackte Existenz sorgen und kämpfen, also denen jetzt abzuverlangen, dann noch jetzt weit darüber hinaus zu denken und zu sagen, und dann lasst euch mal noch auf das ein und auf jenes. Da muss viel getan werden an Debatte und auch ja, vor allen Dingen an Debatte, um die dann mitzunehmen.
Aber vielleicht reicht es ja, um ein paar Denkmuster aufzubrechen und vermeintliche Gewissheiten wegzufegen und Hoffnung zu machen für Dinge, die vorher unvorstellbar gelten, wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen, tatsächlich bedingungslos, dass Menschen jenseits von Job, von Erwerbsarbeit tatsächlich leben können, dass Care-Arbeit mehr anerkannt wird und dass der Begriff der Arbeit irgendwie mal neu definiert oder zumindest darüber diskutiert wird, das wäre ja mal ein Anfang, oder?
Das wäre ein guter Anfang. Über das bedingungslose Grundeinkommen könnten wir uns noch mal extra verabreden, weil es ist ganz wichtig und absolut großartig, dass also dieser Begriff und diese Debatte überhaupt immer wieder im Raum steht und zu sagen, denkt mal bitte darüber nach. Das bedingungslose Grundeinkommen als Idee hat im Rahmen des Wirtschaftssystems, das wir nun mal haben, nicht so einfach abschaffen können, wirklich also Haken und Ösen. Aber nichtsdestotrotz über eine Form der Fürsorge, der existenziellen Fürsorge, die sich eben nicht daran bemisst, dass man andauernd Nachweise erbringen muss und sich nackig machen muss, ist dringend notwendig und die hat auch einen neuen Drive bekommen, also tatsächlich jetzt durch diese Situation, weil wir haben jetzt so viele Menschen, nicht nur im Kulturbereich, in so vielen anderen Bereichen, die jetzt auf so lange Zeit, schon über ein Jahr quasi stillgestellt, also nicht in der Lage sind, sein können, ihre Existenz zu sichern, einfach weil es die Bedingungen durch die Pandemie gar nicht gibt. Und da ist die Debatte über so ein, also über Grundeinkommen und das, wie man in solchen Zeiten alle Menschen ausreichend absichert, natürlich extrem wichtig.
Ja, und dass es wirtschaftlich finanziell geht, zeigt ja Situation, dass durch Kurzarbeitergeld und zu Gelder, die da fließen, unglaubliche Mengen sind da möglich und vor allen Dingen auch für Konzerne Milliarden. Das ist keine Frage des Geldes, sondern eher die Frage des Leistungsbegriffs oder unserer Leistungsdiskussion.
Ja, und der Prioritäten, weil ich meine, der erste Kinderbonus, der gezahlt wurde im vorigen Jahr, was eine gute Sache war, 350 Euro, da war man noch der Meinung, auch das müsste man auf ALG II anrechnen, was ich eine absolute Sauerei. Also da hat man zum Beispiel Bedingungen gestellt, die man den Unternehmen nicht unbedingt stellt, zu sagen, wenn wir euch Geld geben, dann aber bitte das und das und das mitdenken und tun und verbindlich erklären. Aber beim zweiten Kinderbonus jetzt hat man es nicht gemacht. Trotzdem ist tatsächlich, es ist ein großer Unterschied, ob ich jemanden einen Bonus zahle, also sage, das ist jetzt mal ein Geschenk, was ich dir mal außer der Reihe mache, aber an sich so steht dir das jetzt nicht zu. Da werden immer noch große Unterschiede gemacht und da wäre ein Paradigmenwechsel wirklich sehr, sehr schön.
Und vielleicht kann man auch über das Wort Geschenk diskutieren. Ne? Wer schenkt da wem was? Oder sind es eigentlich Rechte und so weiter? Ja, wir können ewig über Worte plaudern. Viele Worte habt ihr vereint und wieder mal auch schöne Fotos in der Oxy-Ausgabe Wirtschaft anders denken, Februar-Ausgabe. Das ist ein weites Feld, das Thema Staatswirtschaft. Das ist der Schwerpunkt, aber nicht nur. Es geht im Grunde um die Art und Weise, wie wir Gesellschaft sehen, wie wir Gesellschaft leben wollen und eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes um Werte. Könnte man sagen, oder?
Ja, kann man sagen. Und im Übrigen, wir werden das fortführen. Wir machen im März eine Ausgabe zu Moral und Kapitalismus. Da kann man sich ja auch in die Tiefe und in die Breite begeben. Und wir haben schon jetzt große Freude daran, uns mit den ethisch-moralischen Aspekten zu beschäftigen und natürlich die Frage zu bejahen, ob der Kapitalismus eine Moral hat. Selbstverständlich hat er eine. Frage ist nur, ob sie gut ist.
Ja, da bin ich sehr gespannt auf die die dritte Ausgabe. Erstmal lese ich die zweite Ausgabe noch ganz zu Ende. Ich habe noch nicht alle Artikel geschafft. Das werde ich noch tun, versprochen. Katrin, du bist Redakteurin, Wirtschaftsredakteurin, aber du hast auch noch ein zweites Leben. Du bist Romanautorin. Wenn du jetzt ausschließlich Romanautorin wärst, dann hättest du es im Moment noch schwerer. Ist also hartes Brot, manchmal gar kein Brot für Menschen, die Romane schreiben oder Dinge machen, die man nicht essen kann. Schwer,
die
oder?
Die man nicht essen kann. Wobei man, also das ist tatsächlich was Schönes jetzt in all diesen so schwierigen Monaten gewesen. Ich bin oft in Buchhandlungen, regelmäßig in Buchhandlungen und alle zeigen sich erfreut darüber, wie sehr das Lesen zugenommen hat in dieser Zeit, in der wir erzwungenermaßen oft, aber doch teilweise auch ein bisschen über etwas mehr Zeit verfügen, weil da draußen einfach auch gar nicht so viel los ist. Also ich glaube, für das Buch und fürs Lesen sehe ich jetzt gar nicht so schwarz.
Ja. Naja, also wenn man nicht selbst lesen möchte, kann man sich auch vorlesen lassen. Und du hast mir letztens von einem Podcast erzählt, dachte ich, jetzt nimmt sie dich, nimmt sie ihn wieder auf, also nimmt mich auf den Arm. Aber naja, es gäbe einen Podcast, Einschlafen mit Wikipedia.
Ja, der ist also bei Einschlafschwierigkeiten wirklich empfehlenswert. Ich habe vorgestern einen fast 40-minütigen Vorlesetext über Wasserbüffel gehört. Ist jetzt ein Thema, mit dem ich mich sonst ansonsten wahrscheinlich nicht ausführlich beschäftigen würde. Ich habe auch schon fast eine Stunde über den Hexenhammer gehört. Das wird sehr schön vorgetragen, nämlich wirklich einschlafgerecht, also mit einer sehr schönen, aber doch nicht besonders aufregend modulierten Stimme. Und der Wissensexkurs ist ja auch nicht schlecht. Also ich finde das eine hervorragende Idee.
Also es gibt tatsächlich einen Podcast, der heißt also Einschlafen mit Wikipedia und da liest jemand Wikipedia-Artikel vor.
Ja, sehr schön.
Also,
ja, ne?
Das mache ich vielleicht auch. Hören oder lesen, mal sehen. Ah, und ansonsten, wie kommst du durch die Zeit? Also im Berlin, ist das noch schön? Ist Berlin noch schön?
Na, Berlin ist tatsächlich immer noch schön, weil wir ja das Glück dieser vielen Parks und dieses Umlands, in das wir ja auch immer noch fahren durften. Der S-Bahn-Bereich war ja nicht, auch im Lockdown nicht gesperrt. Und insofern, ja, es ist, man sieht allerdings in Berlin natürlich auch wie in jeder anderen Stadt wahrscheinlich, da wo Stadt sozusagen ausschließlich und nur auf Konsum hingerichtet worden ist, da ist es jetzt gerade wirklich fürchterlich tot. Also das ist, da muss man sich auch was überlegen. Das offensichtlich sind Innenstädte, die sich sehr stark nur darauf kaprizieren, dass die Leute den ganzen Tag nichts lieber machen, als shoppen zu gehen. Nicht pandemiefest.
Hingerichtet und tot, naja klar. Wollen wir jetzt so morbide aussteigen oder hast du noch was Schönes, Hoffnungsvolles? Wobei der Podcast Einschlafen mit Wikipedia ist ja schon mal ganz schön. Hast du noch was Schönes für mich?
Der ist schön. Naja, ich meine, wir haben Schnee in Berlin. Also
Hm.
es, ihr wahrscheinlich auch. Und
Aber hallo.
ich finde, das ist eine so zauberhafte Überraschung, mit der man gar nicht gerechnet hat. Und die Kinder steigen auf Langlaufski in den Parks. Also ich finde es großartig. Und gerade scheint die Sonne auf meinem Balkon. Was heißt, man sagt ja, es gibt ja so einen Spruch, dass man sagt, Glück ist Sonne auf der Küchentapete. Ich sitze jetzt zwar nicht in der Küche, sondern in meinem Arbeitszimmer und die Sonne scheint auf dem Beton, aber das sieht sehr schön aus. Ist das optimistisch genug?
Ja, Sonne auf Beton, sehr optimistisch, Schnee auch. Liebe Katrin, ich danke dir. Das war Katrin Gerloff, die Redakteurin der Wirtschaftszeitschrift Oxy, Wirtschaft anders denken. Wir haben gesprochen über die zweite Ausgabe, die Februarausgabe 2021. Danke, Katrin, und dir einen sehr schönen Tag und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.